Ich muss sagen, ihr macht einen sehr, sehr guten ersten und zweiten Eindruck. Den ersten Eindruck, den habe ich von euch bekommen über eure Homepage. Und ich muss sagen, die ist perfekt gestaltet. Also perfekt, sehr, sehr gut. Mir fällt keine andere Gemeinde ein, die so eine gute Online-Präsenz hat wie ihr. Und ich wollte das mal sagen, das ist wirklich gut. Ihr habt das sehr, sehr gut gestaltet. Und der zweite Eindruck, das wart ihr jetzt in Live und Farbe, wie herzlich ihr uns begrüßt habt hier, das freut mich sehr. Und es ist sehr schön, heute bei euch sein zu dürfen. Um in die Predigt zu starten, lese ich ganz gerne eine Geschichte vor. Das möchte ich auch heute so handhaben und ihr dürft euch gerne zurücklehnen. Ihr könnt die Augen schließen oder sie offen lassen. Macht das, wie ihr wollt. Petrus' Füße trugen ihn wie fremdgesteuert. Schritt für Schritt hob und senkte er sie, immer dem nach, der vor ihm ging. Es war ein ganz passendes Bild, denn seine Gedanken taten das Gleiche. Sie gingen dem nach, was in den letzten Tagen vor sich gegangen war. Er ist wieder da. Immer wieder ging ihm dieser Satz durch den Kopf. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Jesus ist wieder da. Als er ihm das erste Mal allein begegnet war, tobte in ihm dieser Kampf. Er wollte lachen und weinen vor Freude, seinen Herrn in die Arme schließen und ihn nie mehr loslassen. Es zog ihn so sehr zu ihm hin. Gleichzeitig wollte er sein Gesicht verbergen, sich von ihm abwenden und am liebsten davonrennen. Er hatte Jesus verraten. Mit dieser Schuld konnte er nicht leben. Doch Jesus hatte mit ihm gesprochen. Petrus konnte ihn nicht anschauen. Er wollte sich klein machen wie ein Kind und sich vor Jesus verbergen. Die Hitze war von seinem Bauch bis in den Kopf gestiegen. Er spürte die Wärme in seinen Wangen. Nie zuvor hatte er sich so schuldig gefühlt. Aber Jesus hatte ihm vergeben. Nur zu zweit hatten sie gesprochen und alles hatte sich geändert. Er fühlte sich auf einmal wie reingewaschen. Der ganze Schmutz war von ihm genommen. Er spürte eine Leichtigkeit, die er nicht kannte. Alles war möglich. Alles war wieder möglich. Bestimmt würden sie wieder durch das Land reisen und den Menschen helfen. Jesus würde noch mehr Menschen heilen und alle würden ihnen glauben. Jesus war der, auf den Israel immer gewartet hatte. Er hatte ihm vergeben. Er hatte so viele Menschen geheilt. Jetzt musste die Zeit kommen, in der er das ganze Land befreit. Die Römer zu vertreiben, kann doch kein Problem mehr sein. Schließlich hat Jesus sogar den Tod besiegt. Jetzt geht es endlich weiter. Petrus hatte wieder Frieden gefunden und Jesus war wieder ins Leben zurückgekehrt. Gemeinsam würden sie unaufhaltbar sein. Gemeinsam würden sie unaufhaltbar sein. Beflügelt und getragen von diesem Gedanken schritt Petrus voran. Er holte Jesus ein, blickte ihn an und sagte: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Bis hierhin. Mein erster Punkt heißt: anders als gedacht. Mit dieser Frage, die ich dem Petrus in den Mund gelegt habe, die aber die Apostel stellen, beginnt der kurze Abschnitt, um den es heute geht. Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 8. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Diese Frage gibt uns einen Einblick in das Denken der Apostel. Wir erfahren, was sie beschäftigt. Sie waren dabei, als Jesus seine Botschaft verbreitet hat. Sie haben gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat. Sie haben gehört, wie er gelehrt hat. Sie haben getrauert, als er tot war. Und voller Verwunderung und Begeisterung haben sie erlebt, wie er zurückgekehrt ist. Es ist absolut nachvollziehbar, dass die Jünger sich fragen, was nun passieren wird. Jesus hat Dinge getan, die kein Mensch zuvor getan hat. Er ist von den Toten auferstanden. Aber wozu? Was kommt jetzt? Was hat Jesus vor? Im Judentum gibt es die Idee von einer Person, die Messias genannt wird. Messias heißt Gesalbter. Dieser Messias sollte eine ganz besondere Person sein, die besondere Dinge bewirkt. Wer der Messias ist und was er machen wird, dazu gab es ganz viele Meinungen und die meisten rechneten mit einem König, der von David abstammt. Dieser König sollte den Bund mit Gott erneuern. Andere glaubten nicht mal daran, dass der Messias überhaupt eine Person ist. Sie erwarteten einfach, dass Gott eingreift und für Gerechtigkeit sorgt. Und so wie Jesus sich gezeigt hat, dachten einige, dass er dieser Messias ist. Und zu diesen Leuten gehörten natürlich auch die Apostel. Sie erwarten, dass Jesus nach all den krassen Dingen, die er getan hat, auch das tun wird, was man über den Messias denkt, was über den Messias gesagt wird. Sie erwarten, dass Jesus die Römer vertreibt. Sie erwarten, dass Jesus selbst ein König wird. Denn das ist er ja, wenn er der Messias ist, ein Nachfolger Davids, ein König. Und vor allem erwarten sie, dass das Ganze jetzt passiert. Ist jetzt die Zeit? Geht es jetzt endlich los? Aber Jesus reagiert anders als gedacht. Er sagt als erstes: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen. Auf gut Deutsch heißt das: Wann irgendwas passiert, hat euch nicht zu interessieren. Es geht euch nichts an. Was für ein Dämpfer. Voller Hoffnung gehen die Apostel aus den Osterereignissen hervor. Und jetzt das: Es geht euch nichts an. Aber der wirkliche Dämpfer kommt erst noch. Es ist nicht das, was Jesus sagt, sondern das, was er macht. Unmittelbar nach diesem Gespräch verlässt Jesus die Apostel. Er fährt wieder in den Himmel hinauf. Wir haben es am Donnerstag gefeiert. Mich würde wirklich interessieren, was die Apostel sich in dem Moment gedacht haben. Vorbei ist es mit der Hoffnung, dass Jesus König wird. Vorbei die Aussicht darauf, dass Jesus alles zum Guten wendet. Aus der Traum, dass die Römer besiegt und vertrieben werden. Aus Hoffnung, Aufbruchsstimmung und Zuversicht werden Ratlosigkeit und Ernüchterung. Eigentlich ist hier nur eines klar: Nichts ist so gelaufen, wie sie es sich gedacht hatten. Und es gibt diese Situationen, in denen man ernüchtert zurückbleibt. Diese Situation kennt ihr ganz bestimmt auch. Dinge laufen anders als gedacht und man fragt sich, warum. Vielleicht ist es der neue Arbeitsplatz. Erst hat man sich so sehr darauf gefreut, aber dann läuft alles anders und die Erwartungen werden enttäuscht. Vielleicht ist es aber auch die eigene Bemühung in der Gemeinde, die einen ratlos zurücklässt. Eigentlich ist doch alles richtig gut gestartet. Eine ganz neue Arbeit wurde aufgebaut. Es gab schon einige Treffen und viele Leute haben sehr viel Zeit und Arbeit investiert. Aber irgendwie hat sich nach und nach alles im Sand verlaufen. Aus Gründen, die niemand so richtig versteht, wurde die Arbeit nicht mehr fortgesetzt. Aus Aufbruchsstimmung wurde Frust. Oder vielleicht ist es sogar der eigene Glaube, der einen frustriert. Verheißungsvoll und mit Gottes Begegnungen ging es los. Gott war so nah und so spürbar. Aber jetzt ist seit Wochen oder Monaten, bei manchen vielleicht sogar seit Jahren, Sendepause. Dass Gott da ist, kannst du nicht mehr spüren. Sein Reden hast du schon viel zu lange nicht mehr vernommen. So eine frustrierende Geschichte haben meine Frau und ich selbst erleben müssen. Als wir nach Marburg gezogen sind, haben wir voller Hoffnung nach einer passenden Gemeinde gesucht. Und das war so eine der Dinge, die uns in Wiennest mitgegeben wurde. Es wurde gesagt: Sucht euch da, wo ihr hingeht, eine Gemeinde. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Sucht euch einfach eine Gemeinde, wo ihr euch einbringen könnt. Und wir hatten wirklich so etwas wie Aufbruchsstimmung und wollten das machen. Und wir haben tatsächlich eine Gemeinde gefunden. Wir waren zuversichtlich, doch die Dinge liefen anders als gedacht. In den vergangenen 5 Jahren ist es uns nie ganz gelungen, in dieser Gemeinde Fuß zu fassen. Auf die positiven ersten Eindrücke folgten negative. Wir haben leider keine Menschen so wirklich und richtig kennengelernt. Und das hat uns gewaltig frustriert. Wir sind doch so optimistisch gestartet. Warum hat Gott nichts daraus gemacht? Es gibt diese Situation. Und wir erleben sie immer wieder in unserem Alltag, in unserer Gemeinde und in unserem Glauben. Wie wir aus dieser Geschichte lernen, kann es sogar Gott sein, der unsere Erwartungen enttäuscht. Scheinbar gehören diese Situationen der Enttäuschung in allen Bereichen unseres Lebens dazu. Und trotzdem hat die Enttäuschung nicht das letzte Wort. Manchmal weist sie uns darauf hin, dass Gott anders denkt, als wir es getan haben. Denn Jesu Vision für die Mission ist überraschend anders. Sie ist größer als gedacht. Und das ist mein zweiter Punkt. Größer als gedacht. Und für diesen Punkt möchte ich den Fokus besonders auf einen Irrtum der Apostel richten. Die Apostel fragen, ob Jesus das Reich für Israel wieder aufbaut. Sie denken in dem Rahmen, in dem sie sich die letzten 3 Jahre bewegt haben. Jesus ist mit ihnen durch Israel gezogen. Nur durch Israel. Einer ausländischen Frau hat Jesus selbst gesagt, ich bin nur zum Volk Israel gesandt. Deswegen und angesichts der Erwartungen, die es an den Messias gab, ist es verständlich, dass die Jünger auch nur in diesem Rahmen Israel denken. Jesus überrascht auch hier. Er denkt größer als gedacht. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und das scheint für uns ja erstmal selbstverständlich. Wir haben das Buch der Apostelgeschichte vorliegen. Wir wissen, wie es weitergeht. Vor allem Paulus ist es zu verdanken, dass das Evangelium sich auf der ganzen Welt verbreitet. Aber die Botschaft, die Jesus hier weitergibt, dass das Evangelium wirklich für alle Menschen ist, kommt bei den Aposteln noch nicht an. Sie verstehen noch nicht, was Jesus ihnen sagt. Erst nach und nach begreifen sie. An Pfingsten, Apostelgeschichte 2, erhalten sie den Heiligen Geist. Sie sprechen auf einmal andere Sprachen und sie erzählen Juden aus aller Welt von Jesus. Aber dass das Evangelium auch für Nichtjuden ist, begreifen sie noch nicht. In Apostelgeschichte 8 glauben zum ersten Mal auch Samaritaner an das Evangelium. Auch sie erhalten den Heiligen Geist. Und diese Samaritaner gehörten für die Juden gar nicht wirklich zum Volk Israel. Dennoch verstehen die Apostel nicht, dass auch Nichtjuden zum Glauben kommen. Es braucht ein drittes Erlebnis, bis die Apostel verstehen, dass das Evangelium an alle verkündet werden soll. In Apostelgeschichte 10 erhält Petrus eine Vision von Gott. Gott zeigt Petrus durch ein Bild, dass nichts, das von Gott geschaffen ist, unrein ist. Nichts, was Gott geschaffen hat, ist unrein. Und direkt danach wird Petrus von einem römischen Hauptmann namens Cornelius zu sich gerufen und dann macht es endlich Klick. Endlich nach 10 langen Kapiteln begreift Petrus, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Juden und Nichtjuden. Er sagt, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Petrus begreift. Und zum ersten Mal, ganz bewusst, erzählt er auch Nichtjuden von Jesus. Und damit öffnet sich ein gewaltiger Rahmen. Mit einem Mal gibt es unfassbar viel mehr Menschen, die für Jesus gewonnen werden können. Nicht mehr nur die Juden, sondern alle Menschen können an Gott glauben. Und als die Jünger das begreifen, als es endlich Klick macht, öffnet sich mit einem Mal Jesu Vision für die Mission. Jesus denkt viel größer als gedacht. Jesus möchte alle Menschen retten. Jesus möchte alle Menschen retten, das wissen wir. Das ist uns bewusst. Trotzdem glaube ich, dass es auch bei uns Klick machen muss. Es braucht noch ein bisschen, bis wir wirklich begreifen, dass Gott alle Menschen erreichen will. Denn dann sind wir auch zu allen Menschen gesandt. Gott hat nichts unrein geschaffen. Es gibt niemanden, mit dem Gott keine Beziehung möchte. Für Gott ist niemand zu fremd. Niemand ist ihm zu arm, zu dreckig oder stinkt zu sehr. Aber für Gott ist auch kein Mensch zu arrogant. Keiner ist ihm zu reich. Gott stört das nicht. Und wenn Gott nichts unrein geschaffen hat, dann wünscht er sich auch eine Beziehung mit den Leuten, mit denen wir nicht so gut auskommen. Zum Beispiel mit Männern, die schwul sind und Frauen, die lesbisch sind. Und den Leuten, mit denen wir im Streit liegen. Wenn Gott alle Menschen erreichen möchte, dann sind wir auch zu allen Menschen gesandt. Früher oder später werden wir das begreifen müssen. Ein Bild, das dazu passt, kennen wir alle, ist das Bild von einem Tropfen, der auf eine glatte Wasseroberfläche aufschlägt. Vom Aufschlagort des Tropfens breiten sich Wellen aus. Immer weiter und weiter treiben sie nach außen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einer Badewanne und dem Heisterberger Weiher. Wenn wir den Wassertropfen auf die glatte Wasseroberfläche der Badewanne fallen lassen, wird er ein paar schöne Wellen schlagen. Aber recht bald kommen die Wellen am Rande der Wanne an. Sie können gar nicht mehr größer werden. Anders ist es, wenn man größer denkt. Anstatt eines Tropfens nimmt man einen Stein und anstatt der Badewanne euren Heisterberger Weiher. Wenn man einen Stein in den Weiher wirft, werden sich die Wellen ausbreiten. Weiter und immer weiter werden die Wellen nach außen treiben. Sie werden auf jeden Fall größer als in der Badewanne. Der Ausschlag des Steins hat viel mehr Auswirkungen. Und genau so werden wir und werdet ihr größere Wellen schlagen, wenn wir größer denken, wenn wir begreifen, dass wirklich niemand unrein ist, wenn uns niemand zu arm oder zu reich ist, wenn es niemanden gibt, der zu dreckig oder zu stinkend ist, wenn wir begreifen, dass Gott jeden Menschen erreichen will, ganz gleich, ob arrogant, hochnäsig oder homosexuell. Und deswegen meine Aufforderung, denk größer, schlag Wellen. Wir sind beim dritten Punkt angekommen und der heißt persönlicher als gedacht. Dieser riesige Rahmen, Jesus möchte alle Menschen auf der ganzen Welt erreichen, der kann uns überfordern. Ich bin doch nur der eine. Wir sind doch nur die paar, die jetzt hier sind. Wie sollen wir die ganze Welt retten? Ich kenne diesen Gedanken nur zu gut, deshalb möchte ich euch von einem Erlebnis erzählen, das mich völlig überfordert hat. Silas und seine künftige Frau Sarah und Kim, meine Frau und ich, wir waren mit Herzweg in Athen. Wir sind dorthin gefahren, um den Flüchtlingen in Athen zu helfen. Und nie zuvor hat mich eine Situation so überfordert wie die in Athen. Damals, 2014 war es, gab es 300.000, geschätzt 300.000 Flüchtlinge und unzählige von ihnen leben auf der Straße. Die Menschen sind in der Stadt gefangen, sie kommen da nicht mehr raus. Und ganz, ganz viele haben die Hoffnung auf ein besseres Leben aufgegeben. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der seit 40 Jahren auf den Straßen Athens lebte. Vor ewigen Zeiten war er aus Afrika aufgebrochen, um in Europa ein besseres Leben zu führen. Aber er ist nie dort angekommen, wo er hin wollte. Und mich persönlich hat diese Situation ganz extrem überfordert. Nie zuvor habe ich Anfechtung so stark gespürt wie an diesem Ort. Besonders deutlich ist mir das an einem Abend geworden, an dem wir auf einen Berg mitten in Athen gestiegen sind. Und wir waren so über der Stadt, mitten in Athen, auf dem Berg. Und von oben konnte man alles sehen. Ganz weit entfernt am Horizont konnte man das Meer sehen. Und sonst ringsum war so in weiter, weiter Entfernung ein Gebirge, das sich rundum gezogen hat. Es war wie ein riesiger Kessel. Und überall in diesem Kessel standen die weißen Häuser von Athen. Und von da oben sah es aus wie ein Meer aus weißen Häusern. Und dort oben habe ich wirklich, wirkliche Hoffnungslosigkeit gespürt. Hoffnungslosigkeit in mir. Hunderttausende Menschen leiden und viele haben sich selbst aufgegeben. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich konnte nicht einem dieser Menschen zu einem besseren Leben verhelfen. Eigentlich habe ich nur versucht, Tag für Tag zu überstehen, um nach 2 Wochen wieder nach Hause zu kommen. Ich war völlig überfordert. Zu viele Menschen, zu viel Hoffnungslosigkeit, keine Perspektive. Und ich frage mich, ob die Apostel in ihrer Situation ähnlich gedacht haben. Die Erwartungen sind zerstört, Jesus ist weg und es gibt so viel zu erledigen. Ist es da nicht eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, wie sollen wir das nur schaffen? Ich möchte euch sagen, von einer Sache bin ich überzeugt und wir haben es vorhin schon gesungen. Gott mag unsere Erwartungen vielleicht enttäuschen und er mag uns mehr zumuten, als wir zu schaffen glauben, aber er wird uns niemals alleine lassen. Jesus sagt, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und deswegen besteht Hoffnung. Auf die Frage der Apostel, die ich am Anfang vorgelesen habe, antwortet Jesus, der Geist wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Ich teile es bewusst auf, diesen Satz in zwei Teile, denn jeder Teil davon macht uns auf seine Weise Hoffnung. Als erstes sagt Jesus, der Geist wird euch befähigen. Jesus verlässt die Apostel nicht ohne Grund. Der Heilige Geist kommt zu ihnen. Anstatt an einen Ort gebunden zu sein, kann Gott so überall auf der Welt helfen. Gott in den Menschen, Gott, der die Apostel befähigt zu reden und zu handeln. Gott ist dabei und er befähigt. Das ist unsere erste Hoffnung. Dann sagt Jesus, meine Zeugen zu sein. Der Geist wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Und genau das ist der Auftrag der Apostel. Sie sollen von dem erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Nicht weniger, aber auch nicht mehr als das. Berichtet anderen von dem, was ihr mit mir erlebt habt. Und das kann uns auch Hoffnung machen, denn das Gleiche gilt bis heute als unser Auftrag. Wir sollen Zeugen dessen sein, was Jesus getan hat. Wir sollen von dem berichten, was Jesus getan hat, damals und auch heute in unserem Leben. Berichten mit Worten und berichten durch unser Leben. Und normalerweise würde ich jetzt versuchen, euch zu erklären, wie das geht. Aber ihr wisst ja längst, wie das geht. Echt? Ich habe mich ja schon eingangs als Fan eurer Internetpräsenz geoutet und diesen Punkt fand ich ganz besonders ansprechend. Ihr sagt, ihr wollt euren Glauben echt leben. Ein evangelistischer Lebensstil, christliche Nächstenliebe, hingegebener Dienst und eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott. Das finde ich stark. Und daran kann ich jetzt natürlich direkt anknüpfen. Denn Zeuge Jesu sein geht genau so. Wir sind Zeugen Jesu, wenn wir den Menschen mit Liebe begegnen. So wie er es getan hat, so werden wir Jesus selbst ähnlicher. Und wir sind Zeugen Jesu, wenn wir den Menschen, wir sind Zeugen Jesu, wenn wir mit ihm in Beziehung stehen, wenn wir uns von ihm prägen lassen, wenn wir ihm vertrauen, sogar in unserer Enttäuschung. Wir sind Zeugen Jesu, wenn wir zur Gemeinde kommen und uns einbringen. Und wenn die Nachbarn oder die Arbeitskollegen oder die Mitschüler fragen, wo gehst du denn da eigentlich jeden Sonntag hin? Dann nutzt doch die Chance und sei Zeuge Jesu. Erzähl von dem, was Jesus gemacht hat, früher, aber auch heute in deinem Leben. Denn vor allem sind wir Zeugen Jesu. Ob wir das nun wollen oder nicht, wir sind es schon längst. Unser Leben und unser Handeln haben längst eine Auswirkung auf die Menschen um uns herum. Lasst uns diese Möglichkeit nutzen, um auf Jesus hinzuweisen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, manchmal bist du so anders und so unverstehbar für uns, dass wir damit nur schwer zurechtkommen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns Vertrauen schenkst, dass wir wissen, dass du in der Situation trotzdem bei uns bist, dass du trotzdem da bist, auch wenn wir es nicht spüren. Schenk uns dieses Vertrauen. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest, dass wir größer denken, als wir es bisher getan haben. So groß wie du, dass wir die Welt mit deinen Augen sehen. Dass wir die Menschen sehen, die du uns hier vor die Füße legst. Hier in Gusternhain und in unserer Umgebung, in unserem Job, in unserer Schule, wo auch immer wir sind. Ich möchte dich bitten, dass du uns Hoffnung schenkst. Dass du uns Vertrauen schenkst, dass wir diejenigen sind, die du gebrauchen willst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns auch Vertrauen darin schenkst, dass du deinen Geist in uns gegeben hast, dass wir Zeuge sein dürfen und dass wir Zeuge sind. Amen.